Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast.
Hallo und ein herzliches Willkommen bei einer neuen Folge von Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast. Ich bin Flora Petrik und hier bei Kein Katzenjammer diskutieren wir jede Woche das aktuelle politische Geschehen und wir sprechen über Fragen, die uns gerade einfach bewegen. Der Podcast wird gemacht von den Jungen Linken, einer unabhängigen, österreichweit aktiven Jugendorganisation. Gemeinsam arbeiten wir in einer starken Linken in Österreich. Unser Podcast richtet sich dabei an alle, die politisch interessiert sind oder es noch werden wollen. Heute ist ja ein ziemlich feierlicher Tag. Es ist nämlich unsere Jubiläumsfolge. Also der Kein Katzenjammer Podcast begleitet uns mit der heutigen Folge schon genau ein Jahr. Es ist die 52. Folge. Ein großes Dank an der Stelle an alle, die sich unsere Sendungen anhören, die auf Social Media mitdiskutieren oder die uns Inputs und Ideen schicken und zukommen lassen. Vielen, vielen Dank für euer Engagement und Mitmachen beim Podcast. Den Feierlichkeiten so gar nicht angemessen sitze ich gerade wieder in meinem Wohnzimmer, bereit zur Aufnahme zu einem Thema, das vergangene Woche tatsächlich die ganze Welt bewegt hat oder sich eher nicht so bewegt hat. Wir sprechen heute nämlich über die Suez-Blockade. Kein Ereignis erscheint mittlerweile so unwahrscheinlich, als dass es nicht doch passieren könnte. Letzte Woche ist das Frachtschiff Ever Given im Suezkanal mit über 13.000 Containern stecken geblieben. Die Bilder davon sind um die Welt gegangen, allen voran natürlich die von einem kleinen Bagger, der alleine versucht, den Ozeangiganten freizuschaufeln. Für viele war die Situation aber bitterer Ernst. Der Suezkanal ist einer der wichtigsten Wasserwege der Welt. Hunderte Schiffe stauten sich vor der Einfahrt des Kanals. Den konnte es einfach nicht passieren. In den Zeitungen wurden Warnungen laut, dass in Europa einzelne Waren knapp werden könnten und dass die Suez-Blockade noch monatelange Auswirkungen auf den Welthandel haben könnte. Jetzt drängen sich natürlich einige Fragen auf. Was macht den Suez-Kanal eigentlich so wichtig für die Weltwirtschaft? Was steht bei so einer Blockade tatsächlich auf dem Spiel? Vor allem, wenn das noch länger gegangen wäre. Wer sind die Leidtragenden? Und können wir den Kapitalismus dafür verantwortlich machen, dass ein verkeiltes Schiff dem Welthandel so zusetzen kann? Oder machen wir es uns da nicht ein bisschen zu leicht? Darüber spreche ich heute mit Miriam Frauenlob. Miriam ist im Bildungsarbeitsteam von Junge Linke und sie arbeitet derzeit vor allem an der Morgenpost, die jeden Montag die wichtigsten Nachrichten über Telegram aussendet. Außerdem kennt ihr sie vielleicht vom Wirtschaftskrisen-Lesekreis oder ganz aktuell von unserem Lesekreis zu Feminismus und Selbstbestimmung. Miriam, freut mich total, dass du heute da bist.
Danke, ich freue mich auch über die Einladung.
Miriam, was ich ja urgroßartig finde, du warst in unserer allerersten Podcast-Folge zu Gast. Damals, vor vielen Monaten, in der ersten Podcast-Folge zum Thema Arbeit während Corona. Und im Podcast-Team sind wir nur durch Zufall draufgekommen, dass sich jetzt so unser Gastkreis eigentlich schließt. Seit dem letzten Mal ist zugegebenermaßen auch unsere Technik um einiges besser geworden. Ich finde es jedenfalls sehr cool, dass du gerade in dieser Folge heute hier bist.
Voll, ich habe mich auch sehr gefreut.
Miriam, steigen wir trotz all dieser Feierlaune gleich mal ins Thema ein. Was ist überhaupt passiert? Warum sprießen Boot-Memes überall aus dem Boden? Was hat es damit auf sich?
Ja, das ist voll die gute Frage. Vorletzten Dienstag, also am 23. März, da ist das Containerschiff Ever Given auf Grund gelaufen und hat sich bei starkem Wind im Suezkanal verkeilt. Die Ever Given gehört zu den größten Containerschiffen der Welt. Sie ist 400 Meter lang und war mit 13.800 Containern beladen. Durch dieses Unglück hat die Ever Given hunderten Schiffen, die durch den Kanal müssten, den Weg versperrt. Normalerweise fahren nämlich täglich ca. 50 Schiffe durch den Kanal. Nachdem anfangs sogar unklar war, ob man das Schiff beladen überhaupt wieder zum Fahren bekommt, hat man es dann nach 6 Tagen doch geschafft. Und seit ein paar Tagen ist der Suezkanal jetzt wieder frei. Bis der Stau aufgelöst ist, dauert es jetzt vermutlich trotzdem noch ein bisschen.
Um die Rolle vom Suezkanal zu verstehen, lohnt sich vermutlich zuerst einmal, sich auch seine Geschichte anzuschauen, oder? Also Miriam, seit wann gibt es denn den Suezkanal? Wer hat ihn errichtet? Wie hat sich seine Rolle entwickelt? Also wie konnte der so zentral werden, wie du gerade auch beschrieben hast?
Genau, also der Suezkanal, der ja das Mittelmeer mit dem Roten Meer verbindet, wurde von 1859 bis 1869 gebaut und ist seitdem von enormer Bedeutung für die Weltwirtschaft. Schon zuvor gab es Überlegungen, diesen Kanal anzulegen. Diese waren vor allem von den europäischen Kolonialmächten Frankreich und Großbritannien angestellt worden, die einen besseren Zugang zu den Kolonien haben wollten. Der Kanal wurde dann von einer Aktiengesellschaft gebaut, an der Frankreich die größten Anteile hatte. Effektiv hatte jedoch Großbritannien die meiste Macht über den Kanal. Im Laufe des 20. Jahrhunderts wurde der Kanal dann immer wichtiger, da Europa sich dadurch vor allem mit Erdöl versorgte. Das wurde ja auch immer mehr gebraucht, da in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Wirtschaftswunder ja auch stark industrialisiert wurde. Außerdem hat sich Erdöl rasch zum wichtigsten Energieträger entwickelt. 1945 war das in Europa noch mit recht großem Abstand die Kohle. Aber vor allem die Motorisierung der Bevölkerung in den Jahrzehnten nach dem Weltkrieg hat den Bedarf nach Öl in Europa natürlich extrem in die Höhe getrieben. In den 70ern bestanden dann 60-70% aller Frachten aus Rohöl bzw. aus Rohölprodukten.
Mhm.
1956 wurde der Kanal, der bis dahin eben dieser Aktiengesellschaft gehörte, von Gamal Abdel Nasser, dem damaligen ägyptischen Präsidenten, nationalisiert, was zur Suezkrise führte und damit zur ersten großen Blockade des Kanals. Also der Kanal war jetzt nicht das erste Mal blockiert.
Okay, alles klar.
Nasser wollte damals das zwar schon formal freie Ägypten von den Kolonialmächten befreien und die Verstaatlichung des Kanals war eben ein Schritt in diese Richtung. Außerdem wollte er mit den Einnahmen durch die Kanalgebühren einen Staudamm errichten. Für Großbritannien und Frankreich war der Kanal damals aber schon von enormer ökonomischer Bedeutung. Von den knapp 15.000 Schiffen, die 1955 den Suezkanal passierten, davon gehörte ein Drittel Großbritannien.
Mhm.
Und auch die eben schon erwähnte immer größer werdende Relevanz des Erdöls machte den Kanal für die europäischen Staaten eben immer, immer wichtiger. Schon vor dieser Verstaatlichung des Kanals kriselte es aber dann eben zwischen Frankreich, Großbritannien und Israel auf der einen und Ägypten auf der anderen Seite. Einer der Gründe dafür war, dass Ägypten die algerische Befreiungsbewegung unterstützte und Frankreich sich eben dem entgegenstellte.
Okay.
Und am 29. Oktober 1956 griff Israel, dann unterstützt von Frankreich und Großbritannien, Ägypten an und sie wollten gemeinsam Nasser stürzen, was sie aber nicht geschafft haben. Dieser Konflikt führte damals aber zur ersten großen Blockade des Suezkanals und wird auch als ein ganz wichtiger Schritt in der Entkolonialisierung und der absteigenden Rolle Großbritanniens als Weltmacht gesehen. Nach einigen Monaten der Blockade von dem Kanal im Zuge von diesem Konflikt wurde er dann im April 1957 von Ägypten wieder eröffnet. Was aber ganz lustig ist, während der Blockade des Kanals wurden damals die großen Öltanker, die Öl nach Europa bringen sollten, um das Kap der Guten Hoffnung umgelenkt. Also so wie die letzten Tage auch, da haben ja auch einige Schiffe die längere Route rund um Afrika genommen.
Mhm.
In dieser Zeit wurden auch erstmals deutlich größere Schiffe verwendet, um die Skaleneffekte, also die Vorteile durch die Verschiffung von enormen Mengen, auf diesem deutlich weiteren Weg zu nutzen. Also es ist eigentlich schon fast lustig. Die großen Schiffe wurden gebaut, damit es sich auszahlt, den Kanal auch umgehen zu können. Und jetzt hat so ein Riesenschiff den Kanal blockiert.
Okay, ja, voll skurril.
Ja, genau. Insgesamt hat die Blockade damals aber auch sonst ziemlich große Effekte auf die Weltwirtschaft gehabt. In Großbritannien wurden einige Produkte durch die Knappheit deutlich teurer und es mussten sogar einige Fabriken geschlossen werden, weil es einfach Engpässe bei der Versorgung mit Öl gab. Das war aber gar nicht die erste oder es war nicht die einzige lange Blockade des Suezkanals. Im Zuge des sogenannten Sechstagekriegs, wieder zwischen Israel und den arabischen Staaten, war der Kanal von 1967 bis 1975 erneut gesperrt und einige Schiffe lagen da jahrelang im Kanal.
Ja, das ist schon eine ganze Zeitspanne eigentlich, von 67 bis 75. Ja.
Voll, das ist ziemlich lang und da gibt es auch ganz lustige Berichte von Seemännern, die einfach jahrelang im Suezkanal darauf gewartet haben, weiterfahren zu können und ihre Schiffe in den Heimathafen zu bringen.
Wahnsinn.
Die haben dann Karten gespielt und sich sonst irgendwie die Zeit vertrieben. Das ist ganz lustig. Ich glaube, da gibt es auch ein paar Filme. Das ist auf jeden Fall gut dokumentiert.
Spannend.
Ja, und ja, heute ist der Suezkanal einfach von großer Bedeutung, weil ganz viele Güter global produziert und verschifft werden. Ungefähr 12% aller weltweit gehandelten Güter müssen an irgendeinem Punkt ihrer Produktion durch den Suezkanal. Und eine noch größere Bedeutung hat der Kanal für den Transport mit Containerschiffen. 30% aller mit Containerschiffen transportierten Güter fahren durch eben diesen Kanal. Und dieses Ausmaß macht auch schnell klar, was eine Blockade des Kanals für die Weltwirtschaft bedeutet. Wie relevant diese großen Frachtschiffe für unsere Weltwirtschaft sind, ist überhaupt erstaunlich. Knapp 90% aller international gehandelten Waren werden zumindest ein Stück des Weges mit so einem Schiff transportiert. Und wenn wir uns die CO2-Emissionen der globalen Güterschifffahrt mit Ländern vergleichen, dann wären die Containerschiffe vor Deutschland auf Rang 6.
Okay, das macht schon sehr deutlich, was alles am Suezkanal eigentlich dranhängt und dass es dann natürlich kritisch ist, wenn er blockiert wird. Also ja, danke, dass du das gerade auch so kompakt historisch zusammengefasst hast. Kannst du vielleicht noch erklären, was es mit der Schiffsblockade konkret in der vergangenen Woche auf sich hatte? Also was sind denn davon jetzt die unmittelbaren Folgen? Wer sind da die Leidtragenden von dieser Schiffspanne?
Das ist gar nicht so einfach zu sagen. Es wurde auf jeden Fall geschätzt, dass jeder Tag, an dem der Kanal blockiert war, der Weltwirtschaft fast 10 Milliarden US-Dollar gekostet hat.
Oh wow, okay.
Und genau, es wurde auch eben ähnlich geschätzt, dass eine Woche Blockade, also insgesamt war der Kanal dann 6 Tage blockiert, das Wachstum des Welthandels in diesem Jahr um 0,2 bis 0,4% einbremsen könnte. Das zeigt, dass diese Blockade schon einen Einfluss auf die Weltwirtschaft und vor allem eben auf den Handel hat. Falls die Blockade jetzt länger angedauert hätte, wäre auch befürchtet worden, dass sich das auch ziemlich stark auf den Ölpreis auswirken würde, weil 7% von allem gehandelten Erdöl durch den Suezkanal transportiert wird. Da das Schiff jetzt dann doch relativ rasch befreit wurde, wird jetzt nicht davon ausgegangen, dass das große langfristige Folgen in diesem Bereich hat. Es war aber am Anfang einfach auch nicht abzusehen, ob das nicht viel länger dauert.
Mhm.
Und von einer längeren Blockade wäre natürlich dann auch Ägypten betroffen, weil vor der Pandemie, also das hat sich mit Corona dann auch noch verändert, aber vor Corona haben die Einnahmen durch den Suezkanal gut 2% des ägyptischen Bruttoinlandsprodukts ausgemacht. Das ist natürlich auch nicht zu unterschätzen.
Voll.
Ja, und sonst ist es natürlich auch nicht ganz einfach zu sagen, wer jetzt darunter leidet. Es gibt aber jetzt auch schon Berichte, dass es auch einfach Lieferverzögerungen gibt, weil Schiffe mit allen möglichen Waren im Kanal stecken. Dass das jetzt aber teilweise sofort Folgen hat, liegt auch daran, dass die Güterketten teilweise durch die Pandemie ohnehin schon sehr gespannt sind und außerdem immer stärker auf Just-in-Time-Produktion gesetzt wird. Die Unternehmen also nur sehr, sehr geringe Lagerhaltung betreiben, um so ihre Kosten zu minimieren. Wenn dann eben so eine Lieferung im Suezkanal steckt, dann kann das sehr schnell dazu führen, dass die Unternehmen manche Waren einfach nicht mehr liefern können.
Weil du gerade Güterketten erwähnt hast, ich habe es jetzt eh schon öfter auch in der Diskussion gehört. Was kann man sich genau darunter vorstellen, wenn du von Güterketten sprichst? Kannst du das nochmal kurz ausführen?
Ja, gerne. Also von einer Güterkette oder Warenkette spricht man, wenn Waren vom Beginn ihrer Produktion bis zum Verbrauch mindestens 2-mal eine Grenze überschreiten.
Okay.
Derzeit geschieht ungefähr die Hälfte des Welthandels in diesen Warenketten. Es wird also nicht einfach in einem Land produziert und dann in ein anderes exportiert, sondern die Produktion ist zu großen Teilen auf verschiedene Länder und Schritte aufgeteilt. Es gibt also auch sehr viel Handel mit Zwischengütern, die gehandelt werden und an einem anderen Ort dann erst zum Endprodukt fertig produziert werden. Das ist an sich kein neues Phänomen, hat sich aber mit der Profitkrise in den damaligen industriellen Zentren in den 70ern noch einmal verstärkt. Gleichzeitig haben auch viele Staaten im globalen Süden in dieser Zeit auf eine Strategie gesetzt, bei der sie versucht haben, von der Integration in den Welthandel zu profitieren. Das hat aber in vielen Fällen nicht dazu geführt, dass es den Arbeitern und ArbeiterInnen vor Ort besser geht. Profitiert hat vor allem das Kapital. Mit dieser Art der Globalisierung können Unternehmen teilweise die niedrigen Lohnniveaus in anderen Ländern ausnutzen, ArbeiterInnen noch mehr ausbeuten als hier oder halt in dem Land, wo der Konzern angesiedelt ist und gleichzeitig aber auch Rohstoffe ausbeuten. Und es wird eben viel dort produziert, wo man günstiger an diese herankommt.
Mhm.
Das hat eben, wie schon erwähnt, für das Kapital viele Vorteile, bedeutet aber auch, dass in einer Pandemie oder wenn ein Schiff im Suezkanal steckt, die Kapitalakkumulation dann auch ziemlich rasch ins Stocken geraten kann.
Mhm.
Vor einem Jahr gab es da, wie die Corona-Krise angefangen hat, auch schnell einige Berichte, dass durch die Corona-Krise jetzt Engpässe bei wichtigen medizinischen Produkten entstanden sind zum Beispiel.
Ja, stimmt, das ist tatsächlich alles seit Beginn der Corona-Pandemie allgemein einfach auch ein viel größeres Thema geworden, ist mein Eindruck. Also auch wenn nationale Regierungen ja betonen, dass sie in strategisch wichtigen Bereichen nicht von anderen abhängig sein wollen. Außerdem meinen ja auch viele, dass diese Güterketten mit den knapp kalkulierten Lieferungen unnötig verwundbar sind. Also das könnten wir jetzt auch schließen aus dieser Schiffspanne der letzten Woche. Wie siehst du das? Sollte man diese internationalisierten Güterketten zurückschrauben? Also ich denke, mir kam gerade so diese Assoziation oder eine Erinnerung an meinen Geografieunterricht in der Unterstufe, wo wir auch schon so ein Referat hatten über die Reise einer Jeans und so. Und das war irgendwie alles auch sehr stark moralisch aufgeladen, wäre mein Eindruck. Also wäre das ein Rückschritt, diese internationalisierten Güterketten zurückzuschrauben oder sollte man sich eigentlich dorthin bewegen?
Puh, ich finde, das ist voll die spannende Frage und es ist auch einfach schon eine Debatte, die sehr, sehr lang geführt wird. Also wie abhängig sich jetzt ein Staat wirtschaftlich vom Welthandel machen sollte. Für die Befürworterinnen des Freihandels sind bis heute da die Theorien vom britischen politischen Ökonomen David Ricardo, der um 1800 gelebt hat, recht einflussreich. Ich werde da kurz dann mal ein bisschen drauf eingehen. Das Grundprinzip von Ricardo ist recht einfach. Er hat sich einfach gedacht, wenn England effizienter Textilien herstellen kann als Portugal und Portugal kann dafür besser Wein produzieren, dann wäre es ja ungeschickt, von England Wein und von Portugal Kleidung herzustellen.
Logisch.
Stattdessen sollen alle Staaten das machen, worin sie am besten sind und dann einfach untereinander tauschen. Also er hat sich da so eine Win-Win-Situation vorgestellt. Ricardo hat hier natürlich einen Punkt. Weltweiter Austausch gibt uns zumindest theoretisch die Chance, uns von der Beschränktheit unseres unmittelbaren natürlichen Umfelds unabhängig zu machen und als Menschheit möglichst effizient zu produzieren. Es macht auch einfach technisch oft mehr Sinn, die Produktion von zum Beispiel Stahl oder speziellen Elektroteilen in wenigen Zentren zu konzentrieren und sich dann eben voll auf diese eine Nische zu konzentrieren. Und natürlich haben jetzt so Begriffe wie Effizienz oder Produktivität heute oft so ein bisschen schalen Beigeschmack, weil mit ihnen halt sehr, sehr viele Unmenschlichkeiten im Kapitalismus gerechtfertigt werden. Aber eigentlich bedeutet effizient ja auch einfach, dass wir weniger arbeiten müssen, um uns einen komfortablen Lebensstandard zu schaffen. Das ist ja eigentlich an sich was Gutes.
Voll, ja.
Ja, das Problem ist jetzt aber eben nur, dass der Welthandel, wie die Ökonomien der einzelnen Länder auch, eben nicht nach dem Maßstab organisiert ist, dass alle Menschen möglichst wenig für ein möglichst gutes Leben arbeiten müssen. Das oberste Ziel ist die Profitmaximierung von einigen Kapitalistinnen. Und die Realität von den globalen Güterketten ist damit heute auch eine ganz andere als die, die sich Ricardo vielleicht noch vorgestellt hat. Seine Theorien, die werden heute eher von Institutionen wie dem Internationalen Währungsfonds oder der Weltbank dazu verwendet, ärmere Länder noch stärker in die Nische der Rohstoffproduktion zu drängen und im Grunde genommen diese Rohstoffe dann einfach noch besser ausbeuten zu können. Genau, aber auch zum Beispiel das Auslagern von Produktion, das passiert heute nicht, weil die Arbeitskräfte in den Billiglohnländern so viel besser und effizienter produzieren können, sondern weil ihr Lohn eben so außerordentlich niedrig ist. Und da sieht man dann auch recht rasch, dass das eben auch überhaupt nicht effizient ist, so wie ich das vorher gerade andiskutiert habe. Seit den 70ern erleben wir teilweise sogar den Trend, dass die Produktion wieder arbeitsintensiver wird, weil es einfach billiger ist, weil die Arbeitskräfte in den Schwellenländern so unschlagbar günstig sind. Das heißt, die Folge der Globalisierung von Güterketten und der internationalen Arbeitsteilung ist nicht die Steigerung des Wohlstands von allen, wie das einfache Beispiel von Ricardo zeigen würde, sondern es ist eben oft einfach die noch hemmungslosere Ausbeutung von der Natur, die Verarbeitung, die Verarmung von ganzen Ländern, denen man eigentlich nur ein paar Rohstoffe abluchsen will und viele Milliarden gearbeitete Stunden zu einem Hungerlohn. Ja, die Potenziale werden da einfach im Kapitalismus ziemlich pervertiert. Anstatt dass er uns alle wohlhabender macht, macht er Menschen einfach noch ärmer. Und anstatt dass die Produktion effizienter gestaltet wird, werden T-Shirts und Elektroteile für einen mini-kleinen Fertigungsschritt mit riesengroßen Containerschiffen um die halbe Erde gekarrt, nur weil dort die Arbeitskräfte etwas günstiger sind. Ich finde, von daher ist es schon logisch, dass sich immer wieder Gegenbewegungen zu dieser Ideologie des Freihandels ergeben haben. Meistens haben sich in den letzten 200 Jahren so Phasen, in denen die Globalisierung voranschreitet, mit welchen abgewechselt, in denen Staaten versuchen, eher Handelshemmnisse zu schaffen und sich etwas unabhängiger von der restlichen Welt zu machen. Berühmt ist hierfür beispielsweise Alexander Hamilton, der Finanzminister von George Washington, also dem ersten US-Präsidenten nach dem Unabhängigkeitskrieg. Für den war ganz klar, dass die USA nur wirklich unabhängig von England werden können, wenn sie auch wirtschaftlich auf eigenen Beinen stehen. So haben sich die USA bewusst etwas vom Weltmarkt abgenabelt und sich von einem Agrarland zu einer der wichtigsten Industrienationen entwickelt, um nicht mehr auf die industriellen Importe aus England angewiesen zu sein. Das hat zwar gut funktioniert im Fall der USA, aber ich denke jetzt halt auch nicht, dass das ein sinnvoller Weg ist, hinter dem wir Linke uns versammeln sollten. Zum einen haben die meisten Länder nicht die Voraussetzungen, wie die USA sie damals hatten, sich weitgehend unabhängig industriell entwickeln zu können. Und zum anderen haben sich dann auch die USA recht schnell zu einem Staat entwickelt, der andere Nationen unterdrückt und sie als billige Rohstoffproduzenten oder Handelsbasen benutzt. Also am System geändert hat das jetzt nicht wirklich was.
Wie schätzt du diese ganzen globalisierungskritischen Stimmen ein, die sich da auch in den letzten 20, 30 Jahren eigentlich da schon entwickelt haben? Was ist da so deine Position dazu?
Also Ich kann natürlich die globalisierungskritische Kritik an globalen Güterketten, die jetzt auch besonders mit dieser Blockade, aber auch der Pandemie wieder laut geworden ist, ein Stück weit verstehen, weil durch Corona vor allem hat man eben auch gemerkt, dass die Unsicherheiten, die damit einhergehen, meist auf die breite Masse abgewälzt werden. Auch diese Just-in-Time-Economy mit knapp kalkulierter Lagerhaltung, die birgt oft Risiken, die eigentlich nicht dafür stehen, aber die Unternehmen halt in Kauf nehmen, um die Profite etwas zu erhöhen. Ich finde aber, man greift die Falschen an, wenn man jetzt an sich gegen weltweiten Austausch und globale Fertigungsketten geht und nicht gegen die kapitalistische Organisierung davon.
Jetzt ist natürlich klar, dass der mit Abstand kürzeste Handelsweg zwischen zwei stark bevölkerten Kontinenten in der modernen Welt immer wichtig sein wird. Und ich habe es natürlich auch ein bisschen lustig gefunden, dass da jetzt ein einzelnes Schiff gefühlt die halbe Weltwirtschaft ins Schwitzen bringt. Aber Hand aufs Herz, hätte uns das in einer Welt ohne Kapitalismus nicht auch passieren können, dass ein einziges Schiff, platziert an der denkbar ungünstigsten Stelle dieser Welt, uns gehörig ins Schwitzen bringt? Also kann das nicht auch in unserem erträumten und erkämpften Sozialismus passieren?
Ich finde, das ist eine schwierige Frage. Also, ja, ich denke, selbst wenn wir im Sozialismus leben würden, würden wir große Schiffe durch den Suezkanal schicken. Das ist ja auch einfach enorm effizient. Und dass denen dann Schiffspannen passieren, da weiß ich jetzt auch nicht, ob man das verhindern könnte. Was aber klar ist, ist, dass die Effizienzkategorien einfach andere wären. Wenn es jetzt darum geht, Bedürfnisse zu befriedigen und nicht Profit zu maximieren, spricht ja wenig dagegen, absolut lebensnotwendige Güten in Güterketten weniger knapp zu kalkulieren. Ob man sich dann nicht trotzdem verschätzen kann und ob dann so ein Schiff nicht vielleicht doch die Wirtschaft ziemlich ins Chaos bringt, das kann ich jetzt halt nicht so einfach beantworten.
Ja.
Aber vielleicht kann man die Frage einfach in die Richtung beantworten. Ja, selbst in einer Welt, die nicht auf Kapitalakkumulation ausgerichtet wäre, können wir nicht verhindern, dass ein Schiff in dem Kanal stecken bleibt. Aber die Art und Weise, wie die Logistik dahinter ausschauen würde, wäre sicher eine ganz, ganz andere. Im Kapitalismus gibt es ja auch keine vernünftige Planung, bei der sich irgendwer überlegt, wie viel Lagerhaltung jetzt notwendig wäre, um in so einem Fall oder bei einem noch größeren Unglück nicht in größere Probleme zu geraten. Dass die Warenketten derzeit so gestaltet sind, wie sie sind, liegt daran, dass versucht wird, damit größtmöglichen Profit zu machen und nicht die emanzipatorischen Potenziale der Globalisierung zu nutzen.
Voll, das finde ich, das ist voll die nachvollziehbare Analyse. Wir sind mittlerweile eh schon am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Miriam, gibt es noch was du abschließend sagen möchtest zum Thema Suez-Blockade?
Ich denke, die Blockade hat eindrücklich aufgezeigt, wie abhängig wir derzeit vom globalen Handel sind und wie globalisiert unsere Welt ist. Und natürlich auch, wie fragil die globalen Güterketten sind. Ein Schiff, das in Ägypten feststeckt, kann, um jetzt ein beliebtes Beispiel zu nehmen, dazu führen, dass wir zu wenig Klopapier geliefert bekommen. Das darf uns jetzt aber als Linke nicht dazu bringen, die Globalisierung an sich zu verdammen. Globalisierung kann genutzt werden, um effizienter zu produzieren. Aber unter effizient darf hier dann halt nicht der Maßstab der Kapitalakkumulation gesehen werden, sondern die Frage, ob wir uns als Gesellschaft Arbeitszeit sparen können und uns damit allen ein besseres Leben ermöglichen können.
Miriam, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst, dass du das gerade so auf den Punkt gebracht hast, dass du dich an das doch umstrittene Thema Globalisierung gewagt hast und dafür, dass du eine linke Perspektive auf globale Güterketten entworfen hast. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Vorbereitung.
Danke, hat mich auch voll gefreut. Danke für die Einladung.
Das war's auch schon, unsere neue Folge Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Der erscheint jede Woche am Sonntag um 12 Uhr auf Spotify, auf Apple iTunes und überall, wo es sonst Podcasts gibt. Wenn ihr noch mehr von Miriam hören wollt oder noch besser, wenn ihr mit ihr diskutieren wollt, dann kommt doch zu unserem Lesekreis Feminismus und Selbstbestimmung. Der hat im März gestartet und ihr könnt immer noch einsteigen. Ist auch für AnfängerInnen geeignet. Der Lesekreis findet am Donnerstag oder am Freitag, je nachdem, welcher Termin für euch besser passt, online statt und beschäftigt sich mit den historischen feministischen Kämpfen und der Frage, was Selbstbestimmung für Frauen heute eigentlich heißt. Einfach anmelden unter www.jungelinke.at. Dort gibt es auch einen super Überblick über unser gesamtes Online-Programm gerade während dem, weiß nicht wievielten Lockdown. Das war's auch schon von mir. Wir hören uns dann bei der nächsten Folge Kein Katzenjammer.